ARD.
Die hat mir die Kunst des Salzen beigebracht. Das heißt, Salzen tut man im Kopf. Man weiß genau, wie salzig das jetzt wird im Topf, wenn man diese Bewegung macht.
Du machst
macht.
Das so aus der Lameng?
Ja, ja, ja.
Nein, nicht abmessen?
Nein. Wer Salz abmessen muss, dem wünsche ich viel Glück. So.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Lea Linster, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ja, und ich bin so gerne hier bei dir, weil hier ist es am schönsten.
Absolut. Und wir haben uns ja vor langer, langer Zeit schon mal getroffen.
Genau.
Damals noch bei Bayern 3. Und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an dieses Gespräch. Und ich freue mich deswegen sehr, dass du da bist. Ich bin gerade so ein bisschen melancholisch schon gewesen,
ja?
Lea. Weil ich habe dein Buch aufgeschlagen. Dein neues Buch, Deutschland küsst Frankreich. Und zufällig die Seite mit der Blumenkohlsuppe.
Oh.
Crème du Paris, wie das auf Französisch offensichtlich heißt. Ja, was ich gelernt habe. Und das ist eines der Gerichte, dass meine Mutter sehr gerne und oft gekocht hat. Bei uns gab es ganz oft Blumenkohlsuppe und ich weiß heute noch, wie die geschmeckt hat. Und ich schlage dieses Buch auf und sehe das Bild von der Blumenkohlsuppe.
Oh, wie toll.
Und habe an meine Mama gedacht.
Oh, wie toll. Das freut mich aber sehr.
Ja. Und da sind ja einige Gerichte drin, die uns erinnern an unsere Kindheit.
Ja, und die
das
machen
macht
uns,
ja immer was. Ja?
Und die machen uns deswegen so glücklich.
Warum ist das so?
Weil man sich erinnern kann, dass man das geliebt hat und dass jemand da war, der sich um uns sorgte und uns eine Freude machen wollte. Und wir konnten immer spüren beim guten Essen, dass das uns gut getan hat.
Mhm.
Deswegen, Alfred Biolek hat mal so schön auch gesagt, wenn man seine Freunde liebt, kocht man selber für sie.
Schöner das Satz ist so schön. Von einem großen Mann. Ja,
ja, ja. Ja.
Dieses Gericht, die Blumenkohlsuppe, dachte ich immer, ist so typisch Deutsch, aber offensichtlich gibt es die auch in Frankreich.
Madame du Barry hat die geliebt.
Ja. Ja. Und was ist das Besondere daran für dich?
Ja, dass sie einen schöneren Namen hat.
Aber das im Endeffekt ist ja der große Unterschied. Das ist wie bei uns die Blumenkohlsuppe.
Ja, ihr sagt, ja, Blumenkohlsuppe ist Blumenkohl, ist Blumenkohl. Aber das stimmt nicht. Wenn du einen richtig schönen, festen, blumenfrischen, jungen Blumenkohl hast und du weißt, mit dem richtig umzugehen, kriegst du einen ganz anderen Geschmack raus, als wenn du irgendeinen Blumenkohl hast. Also, hör mal ab in den Topf damit und Blumenkohlwasser und Salz gibt immer eine Suppe.
Sahne.
Wie gut sie ist, ist ja, wenn nichts mehr geht, kannst du noch ein bisschen Sahne. Aber so geht das nicht. Also ich finde, dass man es richtig mit Liebe kochen muss.
Und man kann sie auch noch ein bisschen verfeinern, habe ich gelesen.
Absolut, ja. Du kannst alles immer verfeinern, kannst es auch überverfeinern, dann kannst du den Blumenkohl nicht mehr rausschmecken. Aber das wäre schade. Es ist für mich immer wichtig, wenn man sagt Blumenkohlsuppe oder ja, man muss wissen, dass die Soupe du Barry oder Crème du Barry, dass das Blumenkohl ist. Wenn die dann sehr gut nach Blumenkohl schmeckt, dann ist man richtig froh, weil man ist ja in einer frohen Erwartung, so wenn es was zu essen gibt. Und der erste Löffel, der ist gefährlich. Weißt du warum? Weil der erste Löffel sehr oft nach dem schmeckt, an das, was man gedacht hat. Erst der zweite Löffel schmeckt nach dem, was in der Tasse ist.
Das ist spannend.
Ja?
Meine Mama hat immer so ein bisschen Muskatnuss noch dran gemacht.
Absolut. Und die wusste damit umzugehen. À la Française. À la Française, weißt du, wie das geht mit der Muskatnuss? Wenn du Kochlehrling bist, bekommst du eine Muskatnuss geschenkt und den Rest davon musst du bei der Rente wieder abgeben. Also sehr,
sehr
zaghaft.
Sparsam.
Sehr sparsam und sehr zaghaft. Und nur ein Hauch davon.
Du bist ja in Luxemburg aufgewachsen, also zwischen Deutschland und Frankreich, kann man sagen. Mhm. Der Papa war Geschäftsmann, Konditor, hat eine Tankstelle gehabt, ein Café, ein Restaurant.
Hat Trompete gespielt.
Ja, also ein Wahnsinnstyp muss das gewesen sein.
Ja.
Mit welcher Küche bist du aufgewachsen?
Also so luxemburgisch-französisch. Also das festliche Essen war immer französisch bei uns und das alltägliche Essen war so luxemburgisch,
was
aber oft französischen Touch. Hm?
Was gab's da so? Was war das alltäglich?
Ja, also es gibt ja in Luxemburg, unsere Spezialitäten sind ja Bohnen Schlupf und dann diese Schweinenacken geräuchert.
Deftige
und
Sachen.
Ja, mit Saubohnen und Kartoffeln. Dann gibt's Heringe mit Sahne, in Sahne, Senfsoße, mit den Milchen drin, absolut. Das haben die Leute vergessen. Und Essig und dazu auch diese Kartoffeln. Aber weißt du, das Einfachste und das, was wir so deftig nennen, denken wir eigentlich an herzhaft. Du kannst alles verfeinern und trotzdem den Originalgeschmack dem treu bleiben, gell? Also das ist sehr wichtig, weil wenn etwas verfeinert ist und du kannst es nicht mehr wiedererkennen, das macht wenig Sinn, finde ich.
Deutschland küsst Frankreich, deine liebsten Rezepte aus beiden Ländern hast du da aufgeschrieben. Ja. Und ich war schon ein wenig überrascht, wie viele deutsche Rezepte dabei sind.
Ja, ihr unterschätzt euch selber hier.
Ja, das ist typisch für uns.
Ja, ja, sehr. Aha.
Warum ist das für dich so ein Anliegen gewesen, deine deutschen und französischen Lieblingsrezepte zusammenzubringen, zu vereinen?
Weil ich Luxemburgerin bin. Ich bin ja dazwischen. Als ganz kleines Mädchen wusste ich immer schon, was die Franzosen besser konnten und was die Deutschen besser konnten. So ein richtig schönes Sauerteigbrot mit Vollgetreide so drin.
Gute Butter dazu.
Ah, die kommt aus Luxemburg. Also dieses gute Brot gab's nur bei euch. Die Franzosen, da habe ich immer gesagt, die färben. Wenn du in Frankreich dunkles Brot haben willst, dann färben die dir das braun. Dann bist du ja zufrieden. Ja. Nein, das gilt nicht. Aber Baguette, ein richtig schönes Baguette, das ist Frankreich gewesen. Immer, immer, immer. Aber die Franzosen haben selbst heute Schwierigkeiten, diese Qualität vom Baguette beizubehalten, also der Sache noch nachzukommen. Und das ist schwierig. Und jeder versucht, die französischen Baguettes nachzumachen, gelingt ihnen teilweise plus minus gut. Aber niemals ist etwas besser als das Original.
Das stimme ich dir total zu. Und da hat sich ja nun wirklich viel getan in Richtung Genuss oder in puncto Genuss. Früher hat es ja geheißen, der Deutsche isst, damit er arbeiten kann.
Ja.
Und der Franzose arbeitet, damit er Geld verdient, damit er sich das Essen leisten kann.
Und wir Luxemburger, das gibt so einen Witz bei uns, wir lieben französische Küche in deutschen Portionen.
Aber ist das immer noch
so? Weil ihr größere Portionen
macht. Ja, bei uns gibt es immer, gerade auf dem Land, gerade in Bayern, ist wichtig, dass viel auf dem Teller ist. Aber ist das immer noch so?
Nein, das war früher, als die Leute wirklich viel arbeiteten, dann brauchen die ja auch was. Aber jetzt weiß man, wie viel genug ist. Trotzdem, jetzt weiß man aber auch sehr wenig. Pardon, man weiß heute aber auch oft sehr wenig übers Essen und das grämt mich ein bisschen.
Trotzdem ist es immer noch so, es ist zwar ein Klischee, aber wenn man in Paris zum Beispiel ist, da sieht man viele zerbeulte Autos, ja, rostige Autos, alte Autos. Also ich habe das Gefühl, die Franzosen geben weniger für Autos, auch vielleicht für Wohnungen aus, dafür mehr für Essen aus.
Und ja, das stimmt. Also das Wichtige aber für das Essen, das Geld ausgeben fürs Essen war bei den Franzosen, die sie sonntags ins schicke Restaurant, also ins Restaurant Gastronomique, essen gegangen. Die ganze Familie. Und das war das Highlight der Woche. Und das war sehr, sehr schön. In der Woche haben die auch, also wer geht jeden Tag in ein Sternerestaurant essen?
Will man ja auch gar nicht.
Nein, das machst du, wenn du auf Reisen bist oder für eine besondere Gelegenheit oder weil du unbedingt einmal da essen möchtest. Aber das ist keine alltägliche Geschichte. Aber im Alltäglichen haben die Franzosen, die nennen ja auch ihr Abendessen Souper, die haben oft abends nur Suppe gegessen. Aber am Sonntag ins schicke Restaurant und dann hat man sich was gegönnt mit guten Weinen und Aperitif und nachher noch Kaffee und Digestif und Dessert und Gâteau, alles. Das ist doch toll.
Ist das in Luxemburg auch ähnlich?
Oh, für die, die das lieben, ja. Wir haben auch deswegen in unserem Restaurant sonntags mittags geöffnet. Also wir sind im
Restaurant Lea Linster.
Restaurant Lea Linster, das jetzt ja mein Sohn macht, der Louis Linster, der hat genau wie ich auch, der ist ja auf dem Lande und deswegen sonntags mittags und abends geöffnet.
Dein Buch ist ja auch ein Plädoyer für traditionelle Küche der Länder, aber auch für die Qualität des Essens. Und das ist ein großes Thema für dich. Ich weiß, für uns alle, die Qualität der Industrieprodukte, die wir oft zu uns nehmen, künstliche Zusatzstoffe. Wie stehst du dazu?
Ja, zu denen habe ich kein Verhältnis. Ja, aber ich wollte sagen, das Buch steht auch dafür, um die Traditionen zu erhalten. Und die Traditionen, die gab es schon, bevor es all diese Produkte da gab. Von denen halte ich nicht viel. Es fing an, ich kann mich erinnern, ich habe einmal ganz groß, so ein bisschen wie ich bin, ganz groß verkündet am Fernseher, dieses Trüffelöl, das wäre künstlich. Dann haben die gesagt, wieso kannst du sowas behaupten? Weißt du? Nein, nicht wirklich. Aber ich kann das erkennen, dass das künstlich sein muss. Und sagen sie, wieso denn? Wenn etwas morgens im Badezimmer noch genauso riecht wie abends, als du es gegessen hast, dann war es künstlich. Dann wollte der Körper nichts davon wissen. Ja.
Sehr schönes Beispiel. Auch mit drin in deinem Buch ist dein Bocuse d'Or-Menü, das du gekocht hast bei diesem berühmten Kochwettbewerb, sowas wie die Weltmeisterschaft der Köche, die du 89 als erste und
als einzige
Frau bisher gewonnen hast. Und dieses Menü, wenn man sich heute durchliest, was denkst du selbst? Das ist ein Hummersalat und Lammrücken in Kartoffelkruste.
Ja. Ja. Also den Hummersalat habe ich danach daraus gemacht. Es war Languste. Aber Languste ist sehr schwierig zu kriegen und ist sehr variabel im Preis und in der Qualität auch. Und Hummer hat mehr Konstanz. Und deswegen habe ich das fürs Restaurant, weil ich ja ein Menü daraus machen wollte, in Hummer umgewechselt und einen Salat gemacht. Original war es ein Hauptgericht. Es war Languste mit frischen, feinen Nudeln, also so Spaghetti, ganz dünn, mit Trüffeln. Also die, ja, fast gleich groß, die Trüffeln und die Spaghetti.
Wow.
Ja, und dazu eine ganz tolle Soße, die sehr subtil war. Und kann ich mich noch gut erinnern. Und das wäre kompliziert geworden im Restaurant. Und deswegen habe ich das zu einem Hummersalat umgemodelt und diese Soße in kalt, also ein bisschen variiert, dass ich sie kalt servieren konnte. Und der Hummer war immer lauwarm. Es gibt nichts über etwas, was richtig frisch, also da, wo Frische gefragt ist. Ich denke, also es gibt auch die anderen Sachen, wie Hasenpfeffer und Bœuf Bourguignon sind eigentlich noch besser, wenn sie einmal gewärmt sind. Aber bei Hummer, frisch gegart, das ist das Höchste der Gefühle. Und jeder Hummer wurde erst gekocht bei uns, wenn das Gericht abgerufen worden ist, nicht vorher.
Ganz frisch.
Ja.
Wie wichtig war es dir, dass der große Paul Bocuse, der größte aller Köche, dass der zufrieden war mit dir, dass der dir diesen Preis überreicht hat?
Das war das Schönste. Also in meiner professionellen Karriere, würde ich sagen, war das der Jackpot. Das war das Höchste und das Schönste. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, dass ich schon bereit war, dass ich ein Restaurant hatte.
Du warst ganz jung noch.
Ja. Und aber ich hatte schon ein Restaurant und ich hatte schon Sterne im Guide Michelin. Ja, und dass ich das nutzen konnte. Also all diese Anerkennungen, die man bekommt, ob das jetzt Guide Michelin ist oder wie jetzt diesen großen Preis und so, das macht man für sein Geschäft, für sich selber natürlich auch, aber auch fürs Geschäft. Ich wollte unbedingt zu der Zeit eine Spezialität haben und nichts war easier, eine Spezialität zu bekommen als einen großen Preis. Also am Wettbewerb teilzunehmen würde schon fast genügen. Die Leute hätten mich ja auch alle gefragt, sag mal, Lea, was hast du denen denn da gekocht? Das ging in meinem Kopf vor. Und dann sage ich, ja, da sind das. Ja, dann mach uns das auch mal. Und dann habe ich damit gewonnen. Dann war das natürlich the cherry on the cake. Also ich war sowas von froh. Und Paul Bocuse auch.
War der nett zu dir?
Sehr. Der hatte ja zu der Zeit ein bisschen Ding an der Backe, dass er gesagt hatte, Frauen hätten in der gehobenen Küche nichts verloren in der Küche, also nur im Service. Aber
und das dann gewinnt eine Frau den Wettbewerb, die Weltmeisterschaft.
Ja. Und dann war nicht extrem schuld an dieser Sache. In den Hotelfachschulen waren erst seit 1984 die Frauen in der Küche angenommen. Vorher immer nur Rezeption und Service. Oder Gouvernante oder so. Und das kam eigentlich nicht von ihm, das war so Tresengespräch. Und dann haben die immer gedacht, also dass ich in einem Café geboren bin, war meine große Chance, weil ich wusste, das sind Tresengespräche. Wenn eine Frau zur Tür reinkommt, fallen die alle um, die Gespräche, nicht die Männer. Aber die Gespräche haben dann keinen Wert mehr.
Was hat er dann zu dir gesagt?
Also er hatte gesagt damals, da sind 350 Journalisten und Fotografen, alles zusammen. Und die gehören jetzt alle dir. Mach mit ihnen, was du willst. Ja. Und dann haben alle haben die gleiche Frage gestellt. Was sagen Sie dazu, was Paul Bocuse über die Frauen gesagt hat? Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt nicht so blöd, dass ich da... Ich wusste es so teilweise und dann habe ich mir nur gedacht, die denken alle das Ding da, weil nur im Schlechten sind sich alle einig. Ja? Bei den guten Sachen hat jeder so seine Vorstellung davon. Und dann habe ich gesagt, fragt ihn doch, ob er immer noch das Gleiche meint.
Sehr clever.
Ich habe nicht, ja, es war spekulativ ein bisschen. Und das hat er sehr geliebt. Man hat ja auch sogar einmal, also es ist wirklich ein Witz, aber es ist so, wurde verbreitet die Idee, ich hätte mit ihm geschlafen, um den Preis zu bekommen. Und das hat, ja, am Anfang schon auch so, ja, wenn Männer was gewinnen, dann sind es Helden, die können alles, die sind wunderbar, fantastisch und so weiter. Eine Frau, die hat gewusst, mit wem sie da vorankommt. He? Und dann habe ich gesagt, für kein Wort auf der Welt, für dich auf dieser Welt würde ich jetzt ein negatives Wort über Paul Bocuse sagen. Und dann habe ich gesagt, der war gar nicht mal so schlecht, ich hätte es auch gemacht ohne den Preis.
Das haben die aber verstanden, dass das ein Witz war.
Ah ja, danach wurde ich nie wieder gefragt und Paul Bocuse hat das geliebt, diese Antwort, ja.
Frauen kommen langsam, aber gewaltig. Da gibt es ja auch diesen Song drüber. Wie ist das denn heute aus deiner Sicht? Sind immer mehr Frauen in der Spitzengastronomie oder sind die weiterhin eher die Ausnahme?
Ja, wenn man guckt, wie viel, ja, ist eher die Ausnahme. Wenn man guckt, wie viel mehr Restaurants es als gibt als zu der Zeit, wie viel mehr Sterne-Restaurants es gibt, dann ist das relativ gleich. Man muss darf nicht vergessen, dass zur Zeit, als Paul Bocuse ein Lehrling war, er hat bei einer Frau mit Sternen gelernt. Die Mère Brasier aus Lyon war seine erste Lehrmeisterin.
Was sagst du den jungen Frauen, die diesen großartigen Beruf ergreifen wollen?
Ja, wenn sie ihn wirklich lieben, dürfen sie, es wird nicht einfach werden, aber es wird wunderschön werden. Man fragt mich oft so, auf der einen Seite wollen sie den Erfolg haben, auf der anderen Seite haben sie ein bisschen Angst davor, weil sie nicht wissen, welche Konsequenzen das hat. Aber was sie vergessen ist, dass der Erfolg kommt ja nicht über Nacht so wie, ja, wie ein Blitz, sondern man arbeitet ja an etwas. Man hat ja das ganze Wissen und die Erfahrung von vorher. Und wenn dann der Erfolg kommt, schön in der Spur bleiben und muss nicht denken, jetzt ändert alles, sondern man wächst in die Konsequenzen rein. Und dann ist das gut. Das braucht man keine Angst haben. Die haben meinen Sohn ja auch gefragt, hast du keine Angst um das Restaurant deiner Mama?
Dass die Fußstapfen zu groß sind.
Ja. Und dann hat er gesagt, oh, so, wie meinen Sie das? Ja, so wegen Sternen. So, sagt er. Ja, also ich weiß gar nicht, was das andere ist. Für mich ist das normal. Aha. Und das ist ja das Schöne. Er hat ja als ich ihn bekommen habe, war ja schon eine gewisse Situation da. Er hatte ja schon Sternen, als er geboren wurde. Und ist schön mitgewachsen und da reingewachsen. Und so hat er keine Angst.
Aber du brauchst dieses Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen in dich selbst.
Dieses Vertrauen braucht man, glaube ich, heutzutage überhaupt in sich selber, um dieses Leben überhaupt noch richtig leben zu können. Also wenn du hier rausgehst und du bist nicht selbstsicher, lässt du ja von jedem was aufschwatzen. Zum Schluss weißt du nicht, was du selber willst. Aber derjenige, der weiß, was er liebt, der hat gute Karten.
Das stimmt. Und deswegen ist es so wichtig im Leben, dass man rausfindet, was man liebt.
Absolut.
Wofür man eine Leidenschaft
hat. Ja, und das kann man nur, wenn man Erfahrungen macht.
Ausprobieren.
Nur ausprobieren. Das ist schade, dass sie den Kindern sagen, ihr müsst arbeiten. Nein, ihr müsst ausprobieren. Das würde viel besser funktionieren. Arbeiten, wer will schon arbeiten? Ich wollte nie arbeiten in meinem Leben, nicht. Ich habe relativ viel gemacht für jemanden, der nicht gerne arbeiten will.
Naja, das ist auch dieser Satz, ne? Wenn du das findest, was du liebst, dann musst du keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten. Das ist übertrieben, aber es ist was dran.
Ja, warum Arbeit? Das ist ja keine Schinderei unbedingt. Such dir doch etwas aus, wo du spürst, dass du ein Talent dafür hast, dass du Leichtigkeit hast, wie wir beide. Wir haben so viel Leichtigkeit mit den Menschen. Also wollen wir doch unbedingt was machen, wo wir Menschen froh machen können. Ja,
das wäre schön, wenn es mehr Leichtigkeit in diesem Leben gäbe, für viele Menschen.
Ja, für viele Menschen. Ich wünsche den Menschen auch, dass sie das Leben eher sehen wie ja, zum Ausprobieren, ein bisschen zum Spielen, nicht allzu ernst und es immer schön von der leichten Seite betrachten. Ja,
probieren kann man es. Es ist nicht immer einfach
und manchmal geht es auch gar nicht.
Du kannst. Ja, das stimmt, man muss es probieren.
Ja. Ich sage gerne, eine Suppe kannst du erst verbessern, wenn sie schon mal gekocht ist. Gell? Wie willst du eine Suppe, die es noch nicht gibt, schon verbessern?
Ja, klar. Weißt wenn ja nicht mal, wie sie schmeckt. Weißt du es nicht. Ja. Lea, großes Vergnügen, dass du da bist.
Danke.
Das macht mir so einen Spaß. Deutschland küsst Frankreich, ganz tolles Buch mit deinen liebsten Rezepten aus beiden Ländern. Jetzt kommen wir zu dem Lebenslauf, den ich für dich geschrieben habe. Den gebe ich dir jetzt.
Ja. Danke.
Bitteschön.
Oh, du bist wirklich nachsichtig. Das ist schön groß geschrieben. Ja. Mein Kompliment, das liebe ich.
Lese es bitte vor und dann sprechen wir ausführlich drüber. Bitteschön.
Woher weißt du das alles? Ich heiße Lea Linster und möchte 200 Jahre alt werden. Meine Genussfreude und meine Lebenslust haben mich schon immer ausgezeichnet und auch an meinem 70. Geburtstag werde ich auf den Tisch tanzen. Ah ja. Weißt du, das habe ich jetzt falsch betont, weil ich gedacht habe, was ist das da denn? Das war am 60.
Da hast du getanzt.
Ja. Ich kann das selbst kaum glauben, dass ich offiziell Rentnerin bin. Ich liebe es, Oma zu sein, aber genauso gerne bin ich in meinem Madeleine-Café oder erfinde mich auf YouTube neu. Stolz bin ich darauf, dass der große Paul Bocuse mit mir zufrieden war. Ich habe mich als Spitzenköchin damals in einer absoluten Männerdomäne durchgesetzt. Glücklich machen mich mein Sohn, der unser Familienrestaurant weiterführt, und mein Enkel, der schon Mayonnaise kochen kann. Mein Schlüssel zur Zufriedenheit: sei, was du bist und lass dich nicht verbiegen. Mein Gott, wie gut du mich kennst, das wird ja fast...
Gut recherchiert.
Ja, toll.
Also, eine fantastische Redaktion.
Bravo, ja.
Also kannst du so unterschreiben.
Ich werde das sofort unterschreiben. Ich möchte noch einmal den Satz richtig lesen, weil da ist ganz lang für jemanden, der so klein ist. Meine Genussfreude und meine Lebenslust haben mich schon immer ausgezeichnet. Und auch an meinem 70. Geburtstag werde ich auf dem Tisch tanzen.
Wirst du?
Ja, absolut.
Und der Nächstes Tisch, Jahr ist es soweit, ne?
Ja, ich übe schon. Also, der Tisch war nicht abgeräumt.
An deinem 60. als du es getan hast.
Also auf einem abgeräumten Tisch tanzen, das kann jeder. Gell? Eine Fläche ist eine Fläche. Und das Schöne war, es waren 160 Leute da. 80 haben gehofft, dass der Tisch zusammenbricht. Und all die anderen haben gebetet, dass er es nicht tut.
Aber da stand noch alles Mögliche drauf, Flaschen, ja, Gläser, Teller.
Gläser, Flaschen, Teller. Und wenn ich dann so einen Schritt mache, saßen auch Leute dann, die haben den Teller dann weggenommen.
Und ja. Du hast als Einzige getanzt da oben drauf?
Nein, ich hatte noch einen Freund aus Aserbaidschan, dessen Bruder professioneller, also einer der größten Tänzer Aserbaidschans, ist auch auf den Tisch eingeladen, dass er mit mir tanzt. Und dann am Anfang, so wie die Männer sind, nein, aber alle hopp, hopp, hopp. Und dann ist er gekommen. Das war fantastisch, ja. Es war so schön. Also ich habe auch diese Stimmung, dass die eine hofften, dass der Tisch zusammenbricht und die anderen haben gebetet, dass er es nicht tut. Das hat diese Stimmung
eine
gemacht.
Eine gewisse Spannung im Raum.
Ja. Es war eine Spannung im Raum. Also heute sagen noch viele Leute, es war die schönste Party, wo sie jemals waren. Und es hat draußen so geregnet. Es hat sogar, wir hatten ein Zelt, hat sogar reingeregnet. Es hat teilweise so laut geregnet, dass man die Musik kaum hören konnte. So, und dann habe ich gedacht, alles ist ein Fluch und ein Segen. Der Segen war, alle sind im Zelt geblieben. Sonst sitzt die Hälfte ja vor dem Zelt. Und dann tanzt du oder sprichst vor halb leer. Das geht gar nicht. Alle sind drin geblieben. Es war fantastisch.
Und an deinem 70. wird es wieder so wild?
Ich hoffe, dass es nicht regnet. Aber ja, absolut. Also man darf das, was man gerne macht, niemals aufgeben. Sonst wird man keine 200.
Das stimmt. Aber ich habe mir überlegt, wenn du wirklich 200 werden willst,
ja?
Glaubst du nicht, dass das irgendwann langweilig wird, das Leben?
Nein, also solange es mich geben wird, wird es ja auch nicht so langweilig. Ich lasse mir auch manchmal Ich lasse mir manchmal zum Schlimmsten was einfallen. Also ich war vor einer Woche so ein bisschen down, aus irgendeinem Grunde. Ich hatte vielleicht zu viel was Falsches gegessen oder so. Es war kein wirklicher Grund da, aber irgendetwas muss mich runtergezogen haben. Kann auch sein, das Wetter oder so. Und dann haben alle schon gebankt um mich rum. Die waren das nicht gewohnt. Die haben gesagt, was ist denn nur passiert? Nein, es ist nichts passiert. Ich bin nur schlecht gelaunt. Und dann ist, am selben Abend bin ich die Scorpions gucken gegangen. Waren in Luxemburg.
Du warst auch im Scorpions-Konzert.
Ja, war ein Scorpions-Konzert. Und die sind ja noch ein paar Jahre älter.
Absolut.
Also 5, 6 Jahre.
10 Jahre eher, oder?
Nee, 6. Und dann habe ich gesehen, mein lieber Mann, wenn du was kannst und wenn du Freude dran hast, kannst du das machen, bis du wenigstens 200 wirst. War so schön. Man muss ein bisschen aufpassen, das ist klar. Wir müssen alle ein bisschen aufpassen, dass uns jetzt nichts Dämliches geschieht.
Fiesen Krankheiten erwischen.
Ja, aber weißt du, was ich mir gesagt habe, als ich so schwer beschäftigt war? Dann haben alle gesagt, pass auf, dass dir nichts geschieht oder ich weiß nicht, wovon
Burnout
die geredet.
Kein Burnout kriegst, oder?
Ja, Burnout. So, und dann haben sie gesagt, nein, ich bin gerne so schwer beschäftigt, dann kann ich die Gefahren nicht sehen und die mich auch nicht.
Weil du viel zu schnell unterwegs bist.
Ja. Und da ist was dran, wenn du richtig, und du weißt, jetzt muss ich das noch machen, das macht man, das Ziel zieht dich an, da hast du mehr Glück. Weil das Ziel hilft dir, dass es dir gelingt.
Ziel braucht man im Leben, ja, eine Aufgabe. Wollen wir mal gucken, wie das alles so gekommen ist mit dir, Lea. Du bist geboren am 27. April 1955 in Differdingen, in Luxemburg. Mhm. Aufgewachsen dann in Frisange, glaube ich, an der französischen Grenze. Der Papa, haben wir schon gesagt, Geschäftsmann, Konditor, Restaurantbesitzer, Tankstellenbesitzer,
Kaffeebesitzer.
Was war das für eine Kindheit? Wie würdest du die in einen Dürrensatz packen?
Es war eine fantastische Kindheit, in der ich schon das ganze Leben, wie wir vorhin gesagt haben, dass man üben muss oder ausprobieren. Ich konnte alles ausprobieren.
Bist in der Küche aufgewachsen, im Café?
Küche, Café, Tankstelle, Kegelbahn, die Leute, da kamen ja Leute von allen Sorten. Ja. Und da ist auch etwas geschehen, deswegen bin ich die ich heute bin. Mein Vater war ja wirklich schwer. Und da kamen oft abends zur späten Stunde noch Leute rein, weißt du, die so Politiker, die dann aber auf dem Land gewohnt haben. Und die, bevor sie nach Hause fuhren, hatten die Lust, so noch ein bisschen zum Chillen, würde man heute sagen. Das Wort hat man damals nicht gekannt. Kamen die noch rein, so einen letzten Trank haben. Und dann ist mir aufgefallen, viele Leute, die normalen, die dann gehen wollten, wenn so einer kam, haben sie gesagt, ah, der kommt, dann bringen wir jetzt noch ein Bier oder ein Wein, was immer es war. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, wie das sei. Dann sagt er, das ist wer. Und so wollte ich als Fünfjährige, weil man mich fragte, was willst du werden? Dann sage ich, ich will wer werden.
Du hast gesagt mit fünf, ich will wer werden.
Ja, ja.
Weil du verstanden hast, dass das irgendwie mit besonderen Umständen verbunden ist. Dass die Leute gucken, dass die Respekt haben.
Ja, und dann hat er, als der Vater das gesagt hat, da sage ich, ich möchte, weil dann ist ja die Tür aufgegangen und dann kam der rein. Ich habe lange nicht gewusst, woran das lag. Aber ich habe immer gesagt, ich liebe es, wenn ich zur Tür reinkomme und alle sagen, ah, da kommt sie. Witzig, gell?
Das ist bis heute so.
Bis heute, ja. Und dann, als ich das erste Buch präsentierte, hat man in einer Thalia-Buchhandlung, einer hat das gewusst, einer war da, der mich gekannt hat. Und dann ging die Tür auf, ich kam rein, alle haben so geklatscht und um Gottes Willen, da musste ich fast weinen. Weil das war genau so, wie ich mir das so vorgestellt hatte.
Wann hast du angefangen, dich fürs Kochen zu interessieren?
Immer, sobald ich wusste, dass ich einen Gaumen hatte und das war so auch so mit 4, 5 Jahren.
Ja, bei deinem Papa war es abgeguckt, die Mama, glaube ich, hat auch sehr gut gekocht.
Sehr gut.
Du hast mal gesagt, bei ihr war sogar ein Schinkenbrot war schon was Sensationelles.
Eine Delikatesse. Ja. Und sie konnte salzen, so aus der Hand, aus der Lameng, würde ich im Saarland sagen. Ja, zack, bumm, und es war immer perfekt. Nicht zu salzig, sie hat immer gesagt, zu viel und zu wenig ist kein Maß. Und deswegen, die hat mir die Kunst des Salzen beigebracht, dass das Salzen tut man im Kopf. Man weiß genau, wie salzig das jetzt wird im Topf, wenn man diese Bewegung macht.
Du machst das so aus der Lameng?
Ja.
Du brauchst
ja,
da keinen,
auch.
Nein. Abmessen?
Nein. Wer Salz abmessen muss, naja, also, ja, dem wünsche ich viel Glück. So.
Ja, das ist ein schöner Satz. Wer Salz abmessen muss, dem wünsche ich viel Glück.
Ja.
Das kann auch sonst nichts werden.
Ja. Und ja, das Essen so glücklich macht. Ich war so glücklich, wenn ich etwas im Gaumen hatte, was mir gefiel. Ich kann mich sehr gut erinnern, damals gab es diese belgische Schokolade Condor. Die gibt es heute noch. Aber die hatte zu der Zeit eine fantastische Textur. War nicht zu süß und hatte einen wunderschönen Schmelzpunkt. Das heißt, wenn die Hitze von deinem Gaumen oder deiner Zunge, von einem Mund daran kommt, ist das so ganz langsam geschmolzen. Ich habe so einen komischen Gaumen, also meiner ist gespalten, der ist so wie eine gotische Kirche. Und da habe ich mir diese Schokolade reingeklebt und habe eine halbe Stunde war ich wie in Trance, nur wegen des Geschmacks.
Du und meine Mutter hat das gehasst, weil ich habe das um 11 Uhr morgens gemacht. Spalte reingeklebt, ja, damit also der Genuss länger
also
anhält.
In diese, da hielt das gut da dran. Das fiel nicht runter, das hielt sehr gut. Und dann habe ich daran so langsam gelutscht, dass ich so schmelzen lassen. Und dann war die schönste halbe Stunde des Tages für mich. Meine Mutter hat sie gehasst, weil danach hatte ich nicht mehr so viel Appetit zu essen.
Ist das etwas, was man lernen kann, dieser feine Gaumen, der dich ja auszeichnet, den du offenbar schon als kleines Mädchen hast? Kann man das üben? Muss man das üben?
Nein, aber es ist sehr wichtig, wenn man in der Familie gelernt hat, dass es um Gaumen geht und dass man das Bewusstsein seines Gaumens hat. Wir können immer nur schmecken, was wir schmecken. Was andere schmecken, wissen wir nicht. Gell? Aber so diese Feinheiten, die kann man lernen durch viel Üben. Das will nicht heißen, du musst viel essen, aber du musst viel kosten.
Aber du hast es als Kind schon gelernt.
Weißt du, dass ich nie gegessen habe? Ich habe immer nur geschmeckt. Also gekostet, wie ihr das sagt. Gell? Alles in kleinen Mini-Portionen, aber alles. Also egal was, wie es der Reihe nach kam, das war egal.
Du hast als Kind auch schon alles Mögliche probiert, was Kinder eigentlich so nicht mögen?
Alles, vor allem. Ich habe mir immer gefragt, wieso mögen die das nicht? Zum Beispiel? Ich habe Lebertran zu mir genommen.
Bitte? Freiwillig?
Ja, freiwillig. Weißt du, warum? Aber das sieht aus wie eine Heldentat, wenn du das schluckst, ohne dass du die Grimasse schneidest.
Und dann haben wieder alle geguckt auf die kleine Lea.
Genau. Und meine große Schwester, der ist übel geworden, wenn ich das runtergeschluckt habe. Das war natürlich ein wunderbares Argument.
Was hat dir dein Vater, zu dem du ja wohl ein sehr, sehr enges Verhältnis hattest, mitgegeben fürs Leben? Was ist die Quintessenz?
Die Liebe zu den Menschen. Er hat in unserem Hause, waren alle froh, also die Gäste und wir und das Personal. Wenn einer da motzt, bin ich auch so ein bisschen, oh Gottes Willen, was ist das jetzt? Jetzt muss ich da extra was machen, damit der nicht mehr motzt. So, oder damit der auch zufrieden ist, wenn es einer von uns ist. Gäste ist easy. Da weiß ich, die kommen ja mit einem gewissen Vorstellungen da rein, das weiß ich und das kriege ich hin. Aber wenn die eigenen Leute motzen, das ist hart. Also ich glaube, dass das auch eine Ursache ist, warum ich nie geheiratet habe. Wenn der Mann unzufrieden gewesen wäre, das hätte mich schachmatt gesetzt. Ja.
Das hättest du nicht ertragen.
Aber mit dir
wäre doch keiner unzufrieden gewesen.
Das kannst du nie wissen.
Bist du schwierig?
Das wär, also,
glaubst du, du bist schwierig in der Beziehung?
Ja, klar.
Warum?
Weil die Gäste mir vorgehen.
Das heißt, der müsste sich unterordnen.
Den Gästen, nicht mir.
Ja, dir dann in letzter Konsequenz auch.
Also er müsste wissen, dass ich Prioritäten setze und die
Gäste... Und er nie an erster Stelle kommt.
Nee, der ist eh an erster Stelle, aber die ist außer Konkurrenz. Wenn er das nicht mitkriegt, dann hat er Pech. Also ich habe Gott sei Dank einen amerikanischen Freund, der dieses Prinzip sehr gut gekannt hat. Und den habe ich heute noch, seit 47 Jahren. Und der,
mit dem warst du mal zusammen?
Ja, wir sind sehr eng verbunden. In diesen 47 Jahren habe ich ungefähr so 6 Monate mit ihm, alles in allem. Ja.
Und ansonsten
mehr nicht.
Das heißt eine gute Freundschaft, ja.
Ja, dafür hast du mich ja jetzt nicht extra hergebestellt, damit ich dir das im Detail erzähle.
Nein, weil du gesagt hast, du warst mit ihm 6 Monate zusammen.
Aber sehr intensiv, das habe ich geliebt. Aber wir haben uns sehr oft angerufen. Aber ich habe ihn auch 20 Jahre nicht gesehen und nicht gehört. Aber er war immer da in meinem Kopf. Das ist das Schöne, gell? Also der hat mich in der Spur gehalten. Weil es ist schon schwierig, wenn du einen so harten Beruf hast.
Klar.
Und du bist allein, du hast nur Personal und du. Keiner von der Familie, nix. Niemand. Und du stemmst alles, die Finanzen, das Geschäft, Privatleben, das habe ich immer gefunden, das geht von allein, da braucht man nichts extra zu tun, da ist man, wie man ist, fertig. Und, aber dass es positiv ausgeht, das sind ja große Summen, die da
keine Frage, eine Menge Verantwortung, eine Menge, eine Menge Arbeit und auch eine Menge Mut gehört dazu. Ja. Weil wir über Genuss gesprochen haben und darüber, wie das mit dem feinen Gaumen so ist, dein Sohn hat ja das Restaurant, das Sternenrestaurant übernommen, hat und offensichtlich den feinen Gaumen von dir, hat auch diese...
Der hat einen fantastischen Gaumen. Ich glaube, Louis hat den besten Gaumen aus ganz Luxemburg.
So, und jetzt kommen wir zu deinem Enkel, der wie alt ist?
2.
2. Und der schon Mayonnaise kochen kann?
Ja, da brauche ich ja nur zu rühren. Und Mayonnaise wird nicht gekocht, die wird kalt gerührt.
Entschuldigung.
Ja.
Hab mich schon als Idiot geoutet.
Aber das Schöne daran ist, wie beim Leon, wenn du es fertig bringst, eine Mayonnaise zu machen und sie gerinnt dir nicht, der Leon kriegt natürlich direkt jetzt von seiner Mamolea gesagt, wie das geht. Und sie gerinnt nicht, denkst du doch, du hältst dich schon ein bisschen für einen Held. Ich kann nicht verstehen, dass die Leute die Mayonnaise fertig kaufen, weil es einem das wunderbare Gefühl gibt, dass man was kennt.
Dass man was geschafft hat
und viel besser als das, was man zu kaufen kriegt. Viel besser. Und du kannst die Zitrone oder Essig reintun. Bei Essig wird sie weißer. Bei Zitrone behält sie die Farbe besser. Hängt vom Eigelb ab, was du hast.
Gibt es irgendein Geheimnis beim Rühren?
Ja, nee, es gibt ein Geheimnis sonst. Es ist nicht das wie die Wolle, wenn du sie nach rechts drehst und wenn du dann nach links wickelst, du sie wieder los. So ist das nicht. Es ist halt die Emulsion, die durch die Bewegung entsteht. Aber es gibt ein großer Trick und den kennt der Leon schon. Das Eigelb, der Senf und das Öl müssen alle drei die gleiche Temperatur haben, und zwar Zimmertemperatur, nicht kalt. Wenn du das Eigelb kalt aus dem Kühlschrank nimmst, ja, dann ist es Glückssache, dass sie dir direkt gelingt.
Zimmertemperatur. Alle drei Zutaten.
Wenn das Eigelb kalt ist, nimm einfach eine Schüssel, die schon ein bisschen Temperatur hat, und lass es darin verschlagen, damit es Zimmertemperatur bekommt. Und dann machst du die Mayonnaise. Und sie wird dir immer gelingen.
Warum, Lea, hat jemand, der schon so früh so eine große Leidenschaft für Genuss und für gutes Essen hatte, angefangen, Jura zu studieren?
Oh, das ist eine ganz einfache Sache. Ich komme ja aus einem Café. Die Eltern waren ja 3. Generation. Ich die 4. in dem Fall wäre ich gewesen. Und ich wollte auf keinen Fall, was mich sehr schwerst beleidigt hat, dass Kochen ein so herrlicher, kunstreicher und kreativer Beruf ist und dass man den so niedrig eingestuft hat. Oder heute auch noch immer. Das macht mich sehr, sehr traurig. Das macht mir zu schaffen. Und ich denke die ganze Zeit daran, wie wir das ändern können. Aber auch zu der Zeit hat man gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Das wäre für mich ein Versagen gewesen.
Und deswegen hast du Jura studiert, weil du gedacht hast, dann bist du wer? Sind wir wieder bei dem Punkt?
Genau, ich zeige allen, dass es eine Entscheidung ist und nicht eine Lösung.
Okay.
Das ist mir sehr, sehr wichtig. Manchmal sage ich natürlich auch so was Witzigeres, wie zum Beispiel, Jura war das Einzige, was ich zu jedem Zeitpunkt leichten Herzens wieder aufgeben konnte. Ja,
ich kann das bestätigen.
Ich bin am Tag danach.
Ich habe auch Jura studiert.
Hast du auch? Siehst du mal, zu was das führt, zu allem.
Ja.
Sag mal, ich habe Also es hieß, einer muss das Geschäft übernehmen, denn wir müssen einen Kredit aufnehmen wegen Umbau. Vor allem war es damals die Toiletten. Das war, als die neuen Gesetze dann kamen, musste jeder dann umbauen und so. Und dann hieß es, der Vater war zu alt und einer der Kinder muss das Geschäft übernehmen. Ich bin am Tag danach nicht mehr auf die Uni gegangen. Ich war in Metz. Ich habe das geliebt. Metz ist gar nicht so weit weg. Das sind so 50 Kilometer von uns, 45, 50 Kilometer. Und das Schönste war immer, wenn meine Mutter anrief, wir hätten ein Begräbnis, ich soll kochen kommen. Weil das war ja mitten in der Woche. Am Wochenende war ich ja eh zu Hause.
Ach, du warst dann froh, weil dann musstest du nicht auf die Uni gehen.
Ja, ich hatte null Lust dahin zu gehen.
Du hast das Restaurant übernommen, da warst du gerade mal 25.
Ja.
Und mit Anfang 30 hast du dann dir schon deinen ersten Michelin-Stern erkocht. Zwei Jahre später die Kochweltmeisterschaft. Ja. Was ist das, was du da schneller geschafft hast als andere? Ist es dein Ehrgeiz? Ist es dieses Bekenntnis auch, man muss immer besser werden? Wieso hast du das alles hingekriegt?
Nein, das war nicht sowas. Es war so, wenn ich schon was mache, mache ich es richtig. Also wenn schon, dann aber richtig, würden wir jetzt sagen. Gell? Und das war es immer. Also und dann, es war auch so, mein Bruder war 2,5 Jahre älter, ziemlich gut drauf. Und ja, der war gescheit auch und den wollte ich eigentlich immer schlagen. Ist witzig, gell? Er war mein Konkurrent.
Besser sein.
Ich habe mich an ihm gemessen und dann, ich kann mich noch erinnern, oh mein Gott, da war ich wütend. Wir hatten auch Gästezimmer noch. Am Anfang war ja noch alles da. Ich habe ja dann zuerst die Kegelbahn, also die Gästezimmer waren schon früher abgeschafft, aber dann die Kegelbahn, das Café noch. Als die Gästezimmer noch da waren, aber wir konnten sie nicht mehr so, wie das früher war. Es kamen immer nur so Gruppen, die waren auf Montage. Und um die habe ich mich dann gekümmert, auch im Hause. Gell? Da waren noch alle da. Und dann musste ich immer um 6 Uhr morgens aufstehen und noch früher, um denen Butterbrote zu machen, um mit auf den Bau zu nehmen. Und abends kamen die dann zu uns richtig essen und haben dann da geschlafen. Und da war ich einmal als die weg waren, noch einmal zurück in mein Bett, weil ich todmüde war, von abends auch noch. Und dann kommt mein Bruder und sagt zu mir, bist du jetzt schon am Ende?
Und das hat dich angespornt?
Ja. Da werde ich es mal zeigen. Wenn einer mir sagt, das da geht nicht, dann aber mal erst richtig.
Wie schwer war das denn damals, Anfang der 80er, sich in dieser Männerdomäne unter den Spitzenköchen wirklich auch durchzusetzen, dir einen Ruf zu erarbeiten? Weil du warst eine der ganz wenigen Frauen, die es damals gab.
Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass ich den Stern so früh bekommen hatte, das war auch ein Ziel von mir schon als kleines Mädchen. Es gab in Luxemburg eine Frau, die hatte 2 Sterne, die Helene Hirz. Und ich kann mich noch heute erinnern, über dem Tanken habe ich mal nachgedacht, so, eigentlich möchte ich berühmt werden. Dann habe ich meinen Vater gefragt, hör mal gut zu, was ist überhaupt berühmt? Dann sagt er, wenn alle dich kennen, auch die dich noch nie gesehen haben. Also ja. Und dann, war das in meinem Kopf. Du brauchst die Idee. Ja. Wir geben den jungen Leuten heute oft nicht die schönen Ideen in den Kopf, was sie alles können.
Nennst den Traum, ja.
Der Traum, genau. Das ist schön. Und ich habe am Tag immer so geträumt vor mir hin. Auch
hast
dieses
davon Lamm. Geträumt, dass du berühmt bist?
Dass ich das gerne werden würde. Ja. Was ich dann machen würde. Dann wäre ich ganz nett. Ich war nie nett. Bis 11 Jahre habe ich nur gemotzt. Und danach war ich ganz freundlich. Ich habe gedacht, probier mal mit freundlich. Das geht vielleicht besser. Und das ist viel besser gegangen.
Hast du auch von deinem Vater gelernt, ne? Der ja ein ganz toller Gastgeber gewesen sein muss.
Ja, der hat da immer drüber geschmunzelt, dass ich so eine Schnitz gezogen habe. Wenn er was gemacht hat, habe ich immer gesagt, was machst du da? So und so. Das ist gar nichts, das kann ich auch schon. Da sagt er, nein, Kindchen, das kannst du nicht. Du siehst noch nicht mal hier auf dem Tisch. Doch, ich sehe schon. Und der war schlau. Der hat mir dann genau gesagt, wie das gemacht wird, weil er wusste, da stellt die sich auf den Stuhl, macht das Ding nach. Und das habe ich so süß gefunden. Aber dann wurde ich wieder frech. Dann hat er gesagt, was, hast du das jetzt gemacht? Ja. Man, das ist ja fast noch besser als meins. Sag ich, du kennst aber wirklich gar nichts.
Der muss wirklich ein ganz toller Mann gewesen sein. Und der ist ja relativ früh gestorben, mit 67.
Ja, aber er hat gut gelebt vorher.
Ja, aber wie schlimm war es damals für dich? Du musstest ja oder hast ja dann das Restaurant
auch. Es war für mich einfacher, meinen Vater auf der sicheren Seite zu wissen, als jeden Tag zu fürchten, dass ihm was geschieht. Das war schrecklich.
Tatsächlich?
Ja, ich habe das gehasst.
Du warst erleichtert, als er dann gestorben
war? Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe ihm das schönste Begräbnis gemacht, was man sich vorstellen kann, und zwar mit einem Hochzeitsessen anstatt mit einem Begräbnisessen. Die ganze Familie war entzückt. Es gab so Gänseleber und es gab Rinderfilet und es gab diese wunderbare Suppe von meiner Mutter. Es war fantastisch.
Du hast ihn gefeiert?
Mhm. Ich habe ihn gefeiert für alles, was er mir beigebracht hatte. Und ich habe ihm auch geschworen, dass er für immer und ewig in diesem Hause bleiben würde. Der Louis hat auch viel von ihm, weil ich ihm übermittelt habe. Ja. Ja, der weiß das gar nicht. Aber er hat viele, viele Ähnlichkeiten mit meinem Vater. Und ja, der ist für immer da. Und in der Abends war ich sehr, 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 sehr müde, dass ich gedacht habe, jetzt sterbe ich auch. Und am Tag danach hatte ich die Energie, die ich brauchte, um das zu machen. Und ich habe es auch gestemmt, die ganze Zeit.
Wie schön.
Ja, ich bin sehr froh darüber.
Wie schön du das gerade gesagt hast. Du warst so müde, du warst so kaputt, so leer.
Ja.
Und am nächsten Tag hast du mit positiver Energie...
Als hätte ich seine dazu bekommen. Ja.
Das alles gewuppt, Wahnsinn.
Ja, 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 ja.
Wenn man so ein prominentes Lokal hat wie du, das Lea Linster, dann kommen da viele prominente Gäste auch.
Auch.
Was ja nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, weil dadurch wird das Lokal wieder bekannter. Ist ja für alle ganz gut. Wer war der Verrückteste, den du jemals da hattest?
Snoop Dogg.
Der Rapper, Snoop Dogg.
Yes, Snoop Doggy Dogg hieß er damals. Ja, das war so schön.
Der war ja damals noch wilder, ne?
Ja, ja. Und der hat ganz viel. Der war bei meinem Bruder. Mein Bruder hat ja dann nebenan das Studio gehabt, das Tonstudio. Und der war da. Und ich habe den gar nicht gekannt. Aber der Louis hat ihn gekannt.
Wie sah der aus damals?
So wie jetzt. Also vielleicht ein bisschen jünger, so, aber so mit Zöpfen
dünn,
hatte.
Zöpfe, Hoodie dünn, an.
Ja, ja, ja. Sehr, sehr süß, sehr lieb, sehr Gentleman. Es war ganz schön. Hatte natürlich jemanden dabei, der andauernd seine Zigaretten drehte.
Viel Schmuck an?
Nein, nicht so viel. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe ihm eher ins Gesicht geguckt. Der hatte höchstwahrscheinlich ein bisschen Schmuck an, weiß ich nicht. Aber der hat ja da gearbeitet auch nachts. Mhm. Die hatten in Amneville ein Konzert und die haben bei meinem Bruder dann an ihren Aufnahmen gearbeitet. Wurde keine Aufnahme jetzt so in dem Sinne gemacht, aber die haben an ihren Aufnahmen gearbeitet.
Hat der Ahnung von Essen?
Der hat Grits gegessen. Der hatte seinen Chef.
Was hat er gegessen?
Grits, das ist diese, ihr esst ja diesen Grießbrei süß.
Okay,
die essen ja salzig, gell? So mit
also
ein bisschen.
Porridge-mäßig so.
Ja, ja. Ja. Also nicht. Grits. Ja. Ja. From the South. Und er hatte seinen Chef dabei und das war ganz lustig.
Er hat einen eigenen Koch dabei gehabt.
Ja, ja, ja. Und er hatte Bodyguards, die waren so schwer. Die brauchen keine Gewehre, die waren so dick, die hätten jemanden zerquetscht.
Die haben sicherlich eine Menge gegessen.
Ja, die haben sehr viel gegessen. Er hat auch riesen Dinger dabei gehabt.
Aber du hast nicht für die kochen dürfen?
Doch, doch, doch. Also es ging so. Der Chef hat gedacht, ich sei so die Magd. Weil ich war nicht in Chefstenue, weil an dem Tag war zu, an den ersten Tag, wo sie kamen.
Du hast die Kochjacke nicht angehabt?
Ich hatte die Kochjacke nicht an, da konnte er ja auch nicht erkennen, dass ich Chef sei. Und er hat so gedacht, oh so, ja, das ist die Magd oder was auch immer. Und dann war er ein bisschen arrogant mit mir. Oh, das hat mir gefallen. Und dann habe ich, weil ich habe das gern gehabt zu der Zeit, wenn man mich so unterschätzte. Und da habe ich mal eine richtige Karte gezogen. Da war das sofort mal geregelt, ja. Und ich brauchte kein Wort zu sagen. Ich konnte dabei schmunzeln. Das war das Schöne. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, 2004, Best of Lea Linster. Und das hatte ich selbst herausgegeben. Und so war das auch in Englisch. Ich hatte auch eine englische Version davon und eine französische und eine deutsche. Und dann habe ich mein schönes Buch genommen, sage ich, was ist der Name? Ja, Rio hieß er. Sag ich, du Rio, Snoop Dogs Chef oder was auch immer, mit Lea Linster, Avec Amour, das Herz dazu. Und dann sagt er, da guckt er das Buch so und da sieht er, dass ich das war. Und dann hat er sich auf die Knie gesagt, ich soll ihm verzeihen. Nein, 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 nein.
Der ist auf die Knie gegangen?
Ja, ja, ja.
Snoop Dogg ist von dir auf die Knie gegangen?
Nee, nee, sein Chef.
Sein Koch da,
sein
ja.
Koch.
Ah, okay.
Und es war ja für Rio, nicht für Snoop. Und dann hat er...
Ja. Und dann, es war für Real und nicht für Snoop, natürlich.
Und dann sagt er, oh, I'm sorry, sorry. So, nein, 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 nein. Sagt er, ich sei dann der Chef. Sagt er, nein, du bist der Chef, ich werde dir assistieren und wir kochen jetzt. Wir sorgen jetzt dafür, dass die alle froh und zufrieden sind. Und dann war das wunderschön. Und dann habe ich auch mein Lambda für ihn gemacht. Wir haben das natürlich sehr geliebt. Ich hatte gerade damals seit 3-4 Jahren den großen Preis. Und es war fantastisch und ich habe das gern gehabt. Und Snoop hat nachher sich so liebevoll und gentlemanlike bedankt für die liebe Betreuung und alles. Das war sehr schön. Also ich habe das wirklich geliebt. Diese Kontraste mag ich so gerne. So eine Köchin aus Luxemburg an der französischen Grenze, who cares? Und dann so was. Ei, da hau ich voll rein. Mein Bruder.
Lady Di war ja auch bei dir.
Ja, ja, ja. Und da war ja noch was geschehen, auch mit ihr. Die hat tatsächlich gegessen, was ich gekocht habe. Da waren ja alle entzückt. Ihre Leute und unsere auch, gell? Also vom Staat.
Weil sie normalerweise sehr wenig oder gar nichts gegessen
haben. Ja, so ungefähr. Und die hat mich auch sehen wollen, um sich zu bedanken. Aber das Schlimme, was geschehen war, weil ich mich ja so konzentriere, Ich hatte zwischen der Vorspeise und dem Hauptgericht habe ich fast einen Schlaganfall bekommen, weil plötzlich konnte ich mich erinnern, dass der Louis, der war damals 3 Jahre, ich hatte den in die große Badewanne gesetzt, aber ich konnte mich nicht erinnern, dass ich ihn da wieder rausgeholt hatte.
Oh Gott. Ja. Also während du für Lady Di gekocht hast, hast du dir Sorgen gemacht, dass dein Sohn, dein Dreijähriger in der Badewanne ertrunken sein könnte.
Ja, der wollte in die Badewanne, so, ja, dann mach das jetzt so, zack, zack. Und dann, und dann kam sicher was dazwischen, so, und dann sind wir weggefahren und dann habe ich mal nach Hause angerufen, sagt meine Mutter, sag ich, wo ist der Louis? Ja, der sitzt ganz süß hier neben mir im Badetuch. Ah ja? Ja, ja, ja. Und dann, der war von alleine da rausgeklettert, hat ein Badetuch genommen und ist zu meiner Mutter gegangen.
Oh mein Gott.
Ja. Aber da war ich sowas von glücklich. Ich habe niemals ihm erzählt, dass das mich so aufgeregt hat. Ich habe nur gesagt, dass er ein fantastischer, unabhängiger, großer
Kennt
Junge sei.
Kennt er die Geschichte gar nicht?
Nicht so in dem Sinne. Der hatte das ja nicht als negativ registriert. Der hat ja damit angegeben, dass er das schon konnte. Das muss man den Kindern unbedingt lassen, auch wenn sie kochen. Ich koche auch nur aus Angeberei, ganz ehrlich jetzt. Ich möchte, dass du mich liebst, dass du mich gut findest, dass du sagst, oh mein Gott, das war jetzt so gut, Lea. Du bist wirklich die Größte, die Schönste, die Beste. Ja, und das ist so kindlich. Und das macht der Leon auch. Und das, oh mein Gott, Leon, komm, wir kosten das mal. Wenn der nicht essen will, tue ich ihn kochen. Dann ist ja alles. Wir haben einen Spaghetti gekocht, er wollte gar nichts essen. Der Louis war verzweifelt. Dann sage ich, Leon, was sollen wir denn kochen? Ich bin dein Chef, du darfst entscheiden, was es gibt. Und dann haben wir eine Spaghetti gekocht, jetzt vor ein paar Tagen. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt Pasta Don Leone. Und da sagt er, nein, nein. Es war so mit Kirschtomaten richtig gut. Es war wirklich. Und dann so ein schöner, frisch geriebener Parmesan drauf. Da sagt er, nein, es ist Kukulaka-Pasta. Und er hat alles gegessen und hat seiner Nanny gesagt, finish, ganz Kukulaka-Pasta hat er gegessen. Ist das nicht wunderschön?
Deine Augen strahlen so dermaßen, wenn du von deinem Sohn und von deinem Enkel erzählst. Das ist also deine zweite und deine dritte Leidenschaft, ne? Neben Essen und neben Genuss. Wann hast du überhaupt Zeit, Lea, so viel wie du machst, du bist ja auch auf YouTube jetzt unterwegs. Wann hast du Zeit, in deinem tollen Haus zu sitzen und auf deinen eigenen Weinberg zu gucken?
Ja, wenn wir die schönen Filme vor YouTube machen.
Hat, nein, macht ihr da alles?
Ja, das wird ja alles im Haus gemacht.
Okay.
Ich liebe das. Dieses Haus ist ja auch so, dass es alles mitmacht, was ich mache. Das liebe ich. Und in meinem Haus gibt es das, was ich sehr, sehr, sehr gerne habe. Da gibt es eine tolle Sicht. Die ist fantastisch. Ich glaube, es ist die schönste aus dem ganzen Land. Dann habe ich beste Musik da. Ich habe eine großartige Stereoanlage und die wird auch dick aufgemacht. Da ist ja keiner, der sagen würde, Frau Linz, dann machen Sie mal ein bisschen langsamer. Es ist keiner, der mich ausbremst. Das liebe ich. Und dann habe ich mir auch noch eine Kochmaschine gekauft. Die liebe ich auch so sehr. Und die wartet jeden Morgen auf mich. Also jeden Tag ist die Kochmaschine da. Und eine Cornue, so eine französische. Und als ich sie geliefert bekomme...
Was ist
bekomme,
das, sowas wie ein Herd? Oder was?
Ja, es ist ein Herd, ja. ein richtiger Herd, weißt du, Flammen und so.
Ein fettes Teil,
Es ist elektrisch und Gas und zwei Öfen dran. Die ist herrlich schön. Und einen echten Carrara-Marmor, um drauf zu arbeiten, das entzückt mich alles. Wenn ich den nur anfasse, ich sage, allein mein Carrara-Marmor, wenn ich den streichle, fehlt mir gar nichts. Ja. Und der Herd, und der Herd, den liebe ich auch so sehr. Wirklich. Und wenn ich dann die drei Sachen zusammen habe, da, aber ich habe auch noch ein sehr gutes Bett, wo ich auch noch gut schlafen kann. Dann denke ich, das ist doch das Glück für sich allein. Wenn du, ich kann gut essen, ich höre gute Musik, ich habe eine schöne Sicht. Und dann hast du die Leute, die du kommen lässt. Das muss ich noch ein bisschen üben, weil da habe ich noch zu viel, weißt du, von meiner professionellen Tätigkeit in mir, dass ich immer denke, es muss alles perfekt sein, sonst verlierst du hier den Stern. Aber zu Hause hast du das ja gar nicht. Ja, und damit ich das locker mache. Aber das gelingt mir.
Das wird schon. Ich meine, du wirst ja 200 Jahre alt. Ja. Insofern hast du ja noch ein bisschen Zeit zu
üben. Ich habe mir das extra in den Kopf gesetzt, damit ich niemals in den Landemodus gehen muss. So kann ich immer volle Kraft voraus. Ja.
So soll es sein. Mhm. Lea, ich bedanke mich so bei dir. Großes Vergnügen. Das macht so einen Spaß, mit dir zu plaudern. Sag sehr gerne nochmal dein neues Buch. Lea Linster, Deutschland küsst Frankreich. Meine liebsten Rezepte aus beiden Ländern.
Ja,
großartig.
Und, ja, ich habe das hier sehr geliebt und ich möchte allen Bayern einen très bon Appetit wünschen und es gibt einen ganz dicken Kuss aus Luxemburg für euch. Danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.